Detektor FM. Zurück zum Thema.
Hier ist Detektor FM, der Tag. Noch herrscht in der irakischen Stadt Mossul der selbsternannte Islamische Staat. Die Stadt gilt als eine der letzten Bastionen der Terrormiliz. Das soll eine Großoffensive der irakischen Armee und der kurdischen Peschmerga jetzt ändern. Offiziell rücken seit mehr als einem Jahr internationale Truppen auf die Stadt vor. Einige Medien berichten bereits von ersten eroberten Gebieten. Beobachter gehen davon aus, dass der Kampf um Mossul zwar noch Wochen dauern wird, der IS ihn aber vermutlich schlussendlich verlieren wird. Wie es um Mossul steht, darüber rede ich mit Daniel Gerlach von Zenit, dem Magazin zum Nahen Osten, Afrika, Asien und der muslimischen Welt. Ich sage schönen guten Tag, Herr Gerlach.
Ja, hallo.
30.000 Kämpfer treffen in Mossul auf ca. 4.000 IS-Anhänger. Kann man davon ausgehen, dass die Stadt zurückerobert wird?
Ich denke, dass sie zurückerobert werden wird. Was die Angabe der Zahlen anbelangt, wäre ich allerdings vorsichtig. Das sind letztendlich Schätzungen. Wir wissen nicht, wie viele Kämpfer sich in Mossul aufhalten. Und wir können auch sehr schwer einschätzen, welchen Rückhalt sie bei der Bevölkerung haben, beziehungsweise welche Bevölkerungsgruppen sie in der Lage sind zu rekrutieren, sei es durch Zwang oder durch andere Mittel. Wir dürfen nicht vergessen, die ganze Sache hat eine Vorgeschichte und auch vor der Eroberung Mossuls durch diesen sogenannten IS war Al-Qaida und waren dschihadistische Gruppen dort dermaßen präsent, dass man eigentlich sagen kann, sie haben die Stadt beherrscht. Und leider haben wir ein sehr, sehr kurzes Gedächtnis, was die Geschichte dieser Stadt anbelangt. Und deswegen ist meiner Meinung nach hier kein Grund für Euphorie, jetzt zu glauben, dass man die im Handstreich erobern könnte. Das wird sehr lange dauern und auch danach wird man wahrscheinlich ein Szenario erleben, in dem es immer wieder Untergrundkämpfer gibt und Anschläge und dass sich die Dschihadisten dann irgendwann sozusagen in die Zivilbevölkerung mischen und versuchen, dort unterzutauchen.
Kann man sagen, woran das liegt, dass Al-Qaida und der IS dort so einen starken Rückhalt haben?
Nun, Mossul ist eine ehemals glorreiche Stadt, eine glorreiche osmanische Provinzstadt gewesen, eine Metropole, die zweitgrößte Stadt im Irak, eine der größten Städte im Nahen Osten überhaupt. Aber es war die klassische Verliererstadt. Die irakische Armee war dort vor 2003 sehr präsent. Aus Mossul kamen ganz prominente Offiziere. Es gab dort starke Armeebasen, Universitäten, eine florierende sunnitische Stadt, die aber auch von Saddam Hussein damals sehr bevorzugt behandelt wurde und die nach 2003, nach dem Einmarsch der Koalition im Irak und der Übernahme sagen wir so, schiitischer Gruppen im Süden dann letztendlich einen Niedergang erlebte und auch wirklich marginalisiert wurde. Auf der einen Seite ist Mossul natürlich nicht nur die Stadt der defavorisierten sunnitischen Araber, sondern es ist auch letztendlich etwas, was immer Begehrlichkeiten weckte und ist ein Stück weit auch ein Zankapfel zwischen der kurdischen Regionalregierung im Norden, die nach Autonomie strebt, und der Zentralregierung in Bagdad, die von schiitischen Parteien, Milizen und Interessengruppen dominiert wird.
Jetzt ist Mossul nicht nur das, was Sie gerade beschrieben haben, sondern aktuell auch eine große Hoffnung ganz offenbar des irakischen Staates. Viele hoffen sogar, dass der Irak dann Frieden bekommt. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ich möchte sagen, dass ich die Hoffnung teile. Das bedeutet aber nicht, dass ich die Einschätzung teile. Das hängt sehr davon ab, wie man mit dieser Kriegsbeute danach verfährt. Man kann sich ein Szenario vorstellen, es wird ja nicht nur von der irakischen Armee angegriffen, sondern eben auch von den Peschmerga aus dem Nordirak, die unter sich auch zerstritten sind, wo es auch verschiedene Parteien und Fraktionen gibt. Es gibt die irakische Armee, es gibt diese schiitischen Milizen, es gibt andere Interessengruppen, wie die zum Beispiel die Türkei, die daran an dieser Eroberung teilnehmen möchte. Es gibt Milizen der PKK oder die mit der PKK verbunden sind. Jeder versucht dort zu den Siegern zu gehören. Man kann sich ein Berlin-Szenario vorstellen, wo im Grunde die Alliierten 45 einmarschiert sind und dann die Stadt in Kontrollzonen aufgeteilt haben, Kontrollzonen, in denen sie zum Teil auf den Rückhalt der Bevölkerung bauen können, weil die Bevölkerung zum Beispiel kurdisch oder sunnitisch-arabisch oder sonst was ist, aber eben auch einfach Zonen dort errichten wollen, weil sie ein Stück vom Kuchen haben wollen. Denn wer über Mossul entscheidet und wer Mossul mit beherrscht, der sitzt letztendlich beim ganz großen Machtpoker mit am Verhandlungstisch. Und das haben wir in anderen Gebieten gesehen, zum Beispiel in der Stadt Kirkuk, kann alles andere als unblutig ausgehen.
Jetzt haben Sie auch die Zivilbevölkerung schon angesprochen, dass vorher beispielsweise auch eine starke Unterstützung da war für den IS. Was bedeutet denn jetzt diese Militäroffensive tatsächlich für die Menschen vor Ort in der Stadt in Mossul?
Je nachdem, wie man sie führt. Die Vereinten Nationen und andere auch Hilfsorganisationen warnen natürlich davor, dass der Angriff auf Mossul mit schweren Bombardements und so weiter dazu führen kann, dass Hunderttausende die Stadt verlassen, in die Flucht getrieben werden und dass man letztendlich keinen Auffangplan dafür hat. Ich möchte es mal vielleicht zynischer formulieren, auch wenn man sich die Situation in Syrien anschaut. Dass die Zivilbevölkerung in großen Zahlen die Stadt verlässt, ist für die Bekämpfung des Islamischen Staates nicht unbedingt von Nachteil. Denn in ziviler Infrastruktur können sich solche Gruppen am besten einrichten, können sich medizinisch, aber auch materiell versorgen. Und wenn man sich anschaut, die russische und syrische Taktik in Aleppo ist so, dass man Zivilbevölkerung gezielt wegbombt, weil man sie in die Flucht treiben möchte, weil es dann auch die bewaffneten Gruppen schwerer haben, sich dort einzunisten oder dort zu verteidigen. Insofern befürchte ich, dass man im Interesse einer effizienten Militärführung auch die Zivilbevölkerung mit einkalkuliert. Man kann nur appellieren, dass es natürlich darum gehen muss, diese Zivilbevölkerung vornehmlich zu schonen. Eins ist klar, es geht in Mosul nicht um die Vertreibung des sogenannten Islamischen Staates, sondern es geht um seine Vernichtung. Das heißt, man kann nicht damit rechnen, dass man ihn jetzt einfach aus der Stadt jagt, sondern man möchte ihn wahrscheinlich dort einkreisen, umzingeln und im wahrsten Sinne des Wortes auslöschen.
Ist das dann realistisch?
Ich denke, es ist nicht unrealistisch, es wird bloß ungleich schwerer, denn bisher hat man solche Schlachten geschlagen in Ramadi und in Fallujah, was auch Hochburgen der dschihadistischen Gruppen waren, auch übrigens vor dem IS, aber das waren deutlich kleinere, isoliertere Gebiete. In Mosul, wie gesagt, da haben wir es mit einer Millionenstadt zu tun und es wird den Dschihadisten nicht schwer fallen, selbst wenn sie nicht, wie die Mujahedin, das Paradies als ihr unmittelbares Kriegsziel betrachten bzw. dessen Erlangung, sondern wenn sie überleben wollen und wenn sie versuchen, sich in die Zivilbevölkerung zu integrieren bzw. abzutauchen. Das kann ihnen schon gelingen und dann werden sie einen dschihadistischen Terrorkrieg haben, wie man ihn im Grunde vor 2014 in Mosul auch hatte. Und genau dessen war die Bevölkerung überdrüssig. Die wollten diesen Untergrundkrieg und diesen Mafia-Terror nicht mehr haben. Und ich glaube, manch einer war dort fast erleichtert, als dann der IS die Macht übernommen hat, weil dann aus deren Sicht wenigstens man wusste, wer hier die Kontrolle hat.
Das irakische Militär hat eine Großoffensive gegen den Islamischen Staat und zur Befreiung von Mosul gestartet. Regierungstruppen sollen die letzte Hochburg der Extremisten Mosul im Irak zurückerobern. Über die Erfolgschancen habe ich mit Daniel Gerlach vom Magazin Zenit gesprochen und sage vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.